dem Gottesdienst heute Morgen. Wir lassen uns einstimmen auf diesen Gottesdienst durch das Präludium. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28. Wenn aber dies zu geschehen anfängt, so richtet euch auf, hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Wenn wir solche Ankündigung hören, dann drängt sich der Gedanke auf, was vorher alles geschehen muss, damit das eintrifft, was hier angekündigt wird. Woran erkennen wir, dass die Erlösung, die uns wirklich naht, dass es dann heißt, jetzt geht's los, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Es gibt viele schreckliche Ereignisse, die Jesus vor diesem Vers aufgelistet hat und die wir jetzt auch hautnah miterleben, was alles angekündigt wurde. Zur Zeit Jesu hat es sicherlich 15, 20 Jahre gedauert, bis eine Information bis an das Ende der Welt gelangt ist, dass alle Menschen irgendwann mal auch die Nachricht gehört haben. Aber heute geht das sekundenschnell. Zur gleichen Zeit kriegen alle Menschen auf der Welt die gleiche Botschaft zu hören. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte unserer Kultur. Und wenn der Herr erscheint, um die Seinen zu sich zu holen, geschieht das in einem Augenblick, von jetzt auf gleich. Und die technischen Voraussetzungen dazu, dass wir alle dieses Signal hören, sind schon längst in der Probung. Sie sind praktisch schon im Gebrauch. Alle Phänomene sind erfüllt, die der Herr aufgezählt hat. Auch die schrecklichen Ereignisse. Wir sind Zeugen sozusagen, wenn wir von allen Orten hören, da ist eine Katastrophe, da ist Krieg oder da ist Verfolgung, alles Mögliche, kriegen wir sofort mit. Und die Frage ist, sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt und um uns zu sich zu holen, sind wir zugerüstet, können wir mitgehen? Wir erinnern uns vielleicht auch an die letzte Predigt, an die Mahnung mit den 10 Jungfrauen. Das ist uns sicherlich noch eindrücklich in Erinnerung, aber das Gleichnis von den 10 Jungfrauen war ja ein Gleichnis. Jesus sagt, so ist es, wie wenn ich wiederkomme. Aber das, was im Lukas-Evangelium steht, ist eine Prophetie. Das trifft so ein. So ist es dann wirklich. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und da ist die Frage, an welchen Schrauben müssen wir noch drehen, damit wir auch zugerüstet sind für diesen spannenden Moment. Heute ist der zweite Advent, der Countdown läuft. Und nicht die Anzahl der brennenden Kerzen ist entscheidend, sondern wichtig ist, dass wir zugerüstet sind, um unserem Herrn zu begegnen. Darum sind wir heute hier und darum feiern wir Abendmahl und darum feiern wir auch Advent. Amen. Ich möchte mit uns beten, wer kann, der kann dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, hab dir Dank, dass du uns in vielen Gleichnissen beschrieben hast, wie es ist, wenn du wiederkommst. Aber hab doch Dank, dass wir die untrüglichen Zeichen sehen, die du angekündigt hast, bevor du wiederkommst. Herr, und ich möchte dich darum bitten, dass du uns auch nachgehst in dieser Woche, dass das, was du uns zu sagen hast, auch in uns wirkt, damit wir bereit sind, dir zu begegnen, damit wir dahin kommen, wozu du uns eigentlich ausgesucht hast. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst auch alle Gäste, die zu uns gekommen sind. Und vielleicht hat der ein oder andere Gast auch einen Gruß an unsere Gemeinde zu überbringen. Den möchten wir gerne entgegennehmen. Es kann ja sein, dass über Weihnachten der eine oder der andere verreist und in eine andere Gemeinde geht. Und da möchte ich darum bitten, dass ihr die Grüße aus der Gemeinde Pferden mit an eure neue Gemeinde oder an die Gastgemeinde überbringt. Wir hatten in der vergangenen Woche einige Geburtstagskinder, Regina, Eduard, Gertrud, Julia und Christel. Und heute haben Esther und Werner Geburtstag. Und als Gemeinde kriegen sie einen Gruß aus Psalm 127, Vers 9. Du bist meine Hilfe, verlass mich nicht, tue die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Und jetzt wollen wir gemeinsam singen, es kommt ein Schiff geladen, aber so leise, dass es keiner hört. Nur von Herzen mitsingen. Es sind einige Dinge bekannt zu geben. Die Gottesdienste über die Feiertage. Es gibt drei Gottesdienste am Heiligabend. Wann ist die erste? 15.30 Uhr?
Der ist aber schon vorher.
Ja. Ja, gut. 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Und dazu muss man sich eintragen. Da ist eine Liste, da sind viele Spalten und jede Person muss in eine Spalte rein, die an dem Gottesdienst teilnehmen will. Also ich hörte gerade, der erste Gottesdienst ist schon von der zulässigen Personenzahl aufgefüllt. Jetzt kann man nur noch sich in die anderen beiden Gottesdienste eintragen. Und wenn die nächste Liste auch voll ist, kommt die auch von dem Bistrotisch runter und dann hat man nur noch den Rest. Wir haben heute Abendmahlsgottesdienst und da haben wir uns seit einiger Zeit ja die gute Gewohnheit, das Bauopfer zum Bauopfer des Reiches Gottes zu verwenden für unsere Missionare. Und heute legen wir wieder unser Opfer zusammen für die Missionare Ulrike Müller in Bulgarien, Bechner Mikhail in Bremen und Albert Kohnen in Argentinien. Die Kinder sind ja im Kindergottesdienst unten und ich möchte für die Kinder auch noch beten. Herr Jesus Christus, hab dir ganz herzlich Dank, dass wir die Räumlichkeiten haben und die Möglichkeit, parallel diese Gottesdienste nebeneinander zu haben. Hab dir ganz herzlich Dank, dass wir Kinder haben, die sich gerne auch unterrichten lassen möchten von dem, was du uns auf diese Erde gebracht hast. Dann habt auch ganz herzlich Dank, dass du Mitarbeiter ausgerüstet hast, um diese Botschaft an die Kinder weiterzugeben. Herr, segne die Kinder unten und uns auch hier oben. Amen. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten, indem wir von Herzen innerlich mitsingen, was unsere Band uns vorträgt.
Liebe Gemeinde, der Nikolaus ist ein guter Mann. So haben es die Kinder die letzte Woche gesungen und ja, es hat sich bestätigt heute Morgen, der Schuh war voll, es gab Süßigkeiten, kleine Weihnachtsmänner und Geschenke oder zumindest eins. Ja. Der Nikolaus ist ein guter Mann. Im Gegensatz zu seinem Kollegen, dem Weihnachtsmann, gab es den Nikolaus ja wirklich, zumindest geht er auf eine historische Person zurück, nämlich einen Bischof aus Myria, Anfang des 4. Jahrhunderts war das. Myria liegt in der heutigen Türkei. Und da war dieser Nikolaus Bischof. Und von dem, was wir wissen, er war tatsächlich ein guter Mann. Zumindest hielt er standhaft an seinem Glauben fest, denn 310 gab es eine große Christenverfolgung im Römischen Reich. Und Bischof Nikolaus ließ sich nicht einschüchtern, er wurde gefoltert, aber er hielt trotzdem zu Jesus, hielt an Jesus fest. Und eine weitere Sache ist überliefert und das hat uns auch diesen Nikolaustag eingebracht. Dieser Nikolaus hat einmal ein großes Vermögen geerbt. Seine Eltern waren wahrscheinlich reich und er hat das geerbt, war auf einmal ein reicher Mann, aber er hat keinen Cent davon für sich behalten, sondern er hat alles an die Armen seiner Heimatstadt verteilt. Und auf dieses Ereignis geht eben die Legende vom Nikolaus zurück, der noch heute den Kindern Geschenke bringt. Also man kann sagen, Bischof Nikolaus hat nicht einfach über das Schlechte in der Welt geklagt, sondern er hat versucht, es mit Gutem zu überwinden. Und das ist der Titel der heutigen Predigt, überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ein Satz, der stammt aus dem Römerbrief und ich lese euch den entsprechenden Text vor. Der Apostel Paulus hat es geschrieben in Römer 12, die Verse 17 bis 21. So heutiger Predigttext, Römer 12, Verse 17 bis 21. Da schreibt Paulus seiner Gemeinde in Rom Folgendes. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Paulus verteilt hier keine billigen Ratschläge. Könnte man ja denken, beim ersten Hören so, das ist so ein Spruch aus dem Glückskeks, ja. Sei lieb zu allen, immer freundlich, dann funktioniert schon. Piep, piep, hab alle lieb. Aber das steht ja in einem Kontext, dieser Satz und auch dieser Absatz. Und wenn man diesen Kontext liest, dann merkt man, diese Aussage, dass wir das Böse durch das Gute überwinden sollen, steht auf einem festen Fundament. Nämlich auf der Wahrheit, dass Gott seinerseits das Böse überwindet, indem Jesus am Kreuz stirbt. Auf diesem Fundament steht Vers 21 und der ganze Abschnitt. Es bezieht sich auf das, was Jesus für uns zuerst getan hat. Das Böse ist ja real. Wir sehen es im Fernsehen, wir hören davon bei unseren Mitmenschen, aber wenn wir ehrlich sind, wir sehen es auch bei uns selber. Auch in uns ist Böses. Ja, wir sind egoistisch, handeln selbstsüchtig. Jeder tut irgendwie das Böse und doch überwindet Gott das Böse. Wie tut er das? Indem Jesus am Kreuz stirbt. Er trägt unsere Schuld und er durchbricht damit den Kreislauf von Rache und Hass. Das ist ja so ein Teufelskreislauf, der sich in Gang gesetzt hat. Ein Kreislauf von Anklage und Gegenanklage, von Wut, die dann aufgestachelt wird und zu Hass sich entwickelt. Aus Worten werden irgendwann Taten. Ein Teufelskreislauf durchzieht die Geschichte der Menschheit. Und auf einmal, wenn es hier immer weitergeht, wenn es sich immer weiter aufschaukelt, der eine tut dem anderen weh und der andere rächt sich dann, auf einmal steht da das Kreuz. Und am Kreuz finden wir keine Anklage. Wir sehen da keinen Hass und keine Rache, keine Vergeltung, sondern am Kreuz sehen wir, wie Gott uns vergibt, obwohl wir Menschen ihn ja daran geschlagen haben ans Kreuz. Da erblicken wir Gottes Gnade, wo wir es gar nicht verdient haben. Wir erspähen am Kreuz Gottes Liebe. Und so durchbricht das Kreuz diesen Teufelskreis, der sich in Gang gesetzt hat. Wenn ich das Kreuz an mich heranlasse, dann kann es das Böse in mir überwinden. Das Kreuz an sich heranlassen, das bedeutet, dass es mein Denken prägt, dass ich mich davon bewegen lasse, dass ich meine Gefühle davon auch bestimmen lasse vom Kreuz, dass es mir eine ganz neue Logik schenkt, dieses Kreuz, nämlich die Logik, dass Gott mir vergibt und dass ich deswegen anderen vergeben kann. Das ist ja nicht die weltliche Logik. Die weltliche Logik fasst sich in dem Satz zusammen, wie du mir, so ich dir. Was du mir antust, das zahle ich dir mit barer Münze heim. 1:1. Am besten noch ein bisschen mehr. Das ist die menschliche Logik. Aber die Logik des Kreuzes lautet, wie Jesus mir, so ich dir. Jesus nimmt mich an, weil er am Kreuz für mich stirbt. Und darum nehme ich dich an mit deinen Fehlern und Schwächen. Ich kann von Gott empfangen. Deswegen kann ich dir auch etwas weitergeben und muss nicht immer nur fordern, muss nicht immer sagen, du musst das für mich machen, du musst das machen, hier tust du zu wenig, sondern ich kann zum Kreuz gehen und mich dort von Gottes Liebe erfüllen lassen und dann nicht fordern, sondern etwas geben. Nur wenn wir das tun, nur wenn wir uns so vom Kreuz prägen lassen, können wir das Böse überwinden. In John Newton wucherte das Böse. John Newton, damit meine ich jetzt nicht den, der die physikalischen Gesetze erfunden hat oder erkannt hat, sondern John Newton war ein Sklavenhändler und sein Gewerbe bestand darin, dass er nach Afrika fuhr und da überfiel er Menschen, raubte sie und dann tötete er die Kinder, weil er die konnte nicht gebrauchen, vergewaltigte die Frauen, die konnte er auch nicht gebrauchen und dann nahm er die Männer mit, die stark waren und dann verkaufte er sie nach Amerika, damit sie dort auf Plantagen arbeiteten. Und so verdiente Newton gutes Geld. Oder man sagt, sollte besser sagen, er verdiente schmutziges Geld. Doch eines Tages, da begegnete ihm Gott. Da geriet sein Schiff in einen Sturm und sein Leben hing am seidenen Faden. Es stand auf Messers Schneide. Newton befand sich in Lebensgefahr und er hatte diesen Gedanken, wenn jetzt mein Schiff kentert, dann werde ich sterben und dann stehe ich vor Gott, meinem Richter. Und was soll der dann sagen zu so einem dreckigen Sklavenhändler, zu jemandem, der Menschen so viel Leid zufügt? Da kann ein gerechter Gott ja nur sagen, du kommst in die Hölle. Newton kam mit seinem Leben davon, aber er hat an diesem Sturm seine Schuld erkannt. Er hat erkannt, dass er ein Sünder war. Er tat Buße. Er ließ seine Sklaven frei, hing dieses schmutzige Handwerk an den Nagel und wurde ein Kind Gottes. Im Anschluss hat er ein berühmtes Kirchenlied geschrieben. Ihr werdet das kennen, Amazing Grace heißt das. Und da heißt es übersetzt, O wunderbare Gnade, wie lieblich ist dein Klang. Einen Sünder wie mich hat sie gerettet. Ich war einst verloren, doch nun bin ich gefunden. Ich war blind, doch nun kann ich sehen. So klingt es, wenn das Gute das Böse in einem Menschen überwindet. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Paulus sagt, oder er meint damit, das Böse, was dir angetan wird. Ja, und jeder von uns erfährt Böses. Jeder von uns hat den Eindruck, dass ihm Unrecht widerfährt. Und Paulus sagt jetzt, das, was dir widerfährt an Unrecht, das darf dich nicht dazu verleiten, deinerseits jetzt Unrecht zu tun. Wenn das passiert, dann hast du dich vom Bösen besiegen lassen. In Vers 17, da heißt es, wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Also macht niemals Auge um Auge, Zahn um Zahn. Macht niemals, du hast mir das getan, deswegen tue ich dir das an. Denn wenn wir das machen, dann würde es einen Teufelskreis in Gang setzen. Dann würde das Böse immer größer werden. Es würde sich aufschaukeln. Es wäre ein Teufelskreis. Das Böse würde uns besiegen. Machen wir uns das an einem einfachen Beispiel klar. Da ist Gemeindemitglied A. Gemeindemitglied A sagt etwas Schlechtes über Gemeindemitglied B. Ja, noch gar nicht so schlimm, einfach so eine kleine Beleidigung oder was auch immer. Aber das wird zu einem Konflikt, der sich jetzt hochschaukelt. B schlägt zurück und redet schlecht über A. A rächt sich nun seinerseits und erzählt Lügen über B. Und so geht es hin und her. Es eskaliert komplett. Und dann sagt irgendwann die Gemeindeleitung, gut, jetzt müsste jemand einen Schlichter zu Rate ziehen. Und dann sitzen Gemeindemitglied A und Gemeindemitglied B beim Schlichter und sie fragen ihn, wer hat denn jetzt Schuld? Wer hat denn jetzt angefangen? Aber der Schlichter kann nur noch stöhnen und sagen, das kann ich euch nicht mehr sagen. Es ist ein solches Knäuel geworden von Anklage und Gegenanklage. Ein böses Wort gibt das andere. Ich weiß nicht, wer hier Schuld hat. Ich kann nur eins sagen, ihr habt euch vom Bösen überwinden lassen. Da liegt die Gefahr. Böses ruft immer Böses hervor. Das ist ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist ein Kreislauf, ein Mechanismus, den der Teufel konstruiert hat. Ein Wort gibt das andere. Du hast mich verletzt, ich verletze dich. So entstehen Kriege. Das ist die Sogwirkung des Bösen. Die Macht des Bösen, die immer auch seinerseits Böses hervorruft. Lass dich da nicht überwinden, sagt Paulus. Pass da auf. Erkenne, dass durch Vergeltung man niemals das Böse überwinden kann. Durch Vergeltung gewinnt das Böse immer nur größeren Raum. Wenn du Böses mit Bösem vergeltst, dann wächst das Böse in deinem Leben. Stattdessen, sagt Paulus, überwinde das Böse mit Gutem. Ich lese nochmal vor hier, lass dich nicht vom Bösen besiegen, das haben wir eben gesagt. Und jetzt sagt Paulus, überwinde es durch das Gute. Das ist keine leichte Aufgabe. Und ich sage ehrlich, der Erfolg ist nicht garantiert. Da lebt zum Beispiel eine Frau mit einem Mann zusammen und dieser Mann ist ein echter Kotzbrocken. die Ehe ist schlecht, ja, und der Mann ist schuld. Ja, meistens, in den allermeisten Fällen ist es niemals so einfach, aber wir konstruieren mal so ein einfaches Beispiel. Nun versucht diese Frau, das Böse zu überwinden, ja, indem sie kleine, gute Dinge tut. Sie kocht ihm das Lieblingsessen, sie ist einfach lieb zu ihm, nett zu ihm, tut kleine, gute Sachen, also genau das, was Paulus hier von ihr fordert. Muss man ehrlich sagen, da gibt es zwei mögliche Szenarien, wie sich das jetzt entwickelt. Szenario Nummer eins ist, der Mann merkt, was er an seiner Frau hat. Er merkt, dass die Frau sich bemüht und er sagt, Mensch, da liebt mich ja jemand, da möchte mir jemand etwas Gutes tun und ich verhalte mich hier so negativ und so schlecht, ich ändere mich. Und der Mann fasst gute Vorsätze und die Ehe schippert glücklichen Zeiten entgegen. Das ist möglich, das ist passiert und vielleicht kann der ein oder andere davon auch Zeugnis abgeben unter uns. Aber es gibt eben auch Szenario B, auch das ist möglich. Die Frau tut Gutes, aber der Mann denkt, aha, jetzt möchte sie ihre moralische Überlegenheit hier zur Schau tragen. Ja, sie möchte mir das unter die Nase reiben, dass sie die bessere Christin ist und alles besser kann und alles besser macht. Und das weckt in ihm nur noch mehr Bitterkeit. Er verhärtet sich und wird noch fieser und gemeiner. Und die Ehe geht letztendlich doch oder vollends den Bach runter. Das ist die bittere Wahrheit. Das Gute überwindet nicht immer das Böse. Ich sage das nicht hier, um die gute Stimmung zu verderben, sondern um realistisch zu sein. Nicht immer überwindet das Gute das Böse. Letztendlich schon, am Ende der Tage, sehr wohl. Wenn Gott alles neu macht, wenn der gute Gott das Böse ein für alle Mal besiegt. Ja, wie die Offenbarung sagt, Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Leid und kein Geschrei mehr geben. Dann hat das Gute endgültig gesiegt. Und wir als seine Kinder nehmen an diesem Sieg dann teil. Am Ende der Zeiten, ja. Aber zwischenzeitlich feiert das Böse auch Teilerfolge. Das stimmt. Es mit Guten zu bekämpfen, das ist kein leichter Auftrag. Und der Erfolg ist auch nicht immer garantiert. Aber trotzdem, es ist als Jünger Jesu unsere Aufgabe, es ist unser Auftrag, diesen Weg immer wieder zu versuchen, immer wieder diesen Weg zu gehen. Überwinde das Böse mit dem Guten. Jesus hat einmal gesagt, nur Gott ist gut. Nur Gott ist gut. Das heißt, wir können das Böse nur in enger Gemeinschaft mit Gott überwinden. Nicht so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen und gute Taten tun. Das wird nicht funktionieren. Nur Gott ist gut. Nur wenn wir seine Nähe suchen, können wir das Böse überwinden. Also da hat dir jemand Unrecht getan, da hat dich jemand verletzt. Und was machst du als erstes? Du suchst die Gegenwart des guten Gottes. Du gehst zu ihm und legst deine Verletzung vor ihm hin. Du bittest, dass er dich heilt, lässt dich von ihm verarzten. Du schüttest ihm sein Herz aus, auch den ganzen Krempel, den Müll, die Boshaftigkeit, die jetzt in dir ist, das lässt du bei ihm raus. Du kannst schimpfen, was auch immer. Du breitest alles vor ihm aus, lässt dich von Gott trösten, bis du bereit bist für seine Weisung. Dann kannst du bitten, Herr, was ist dein Wille in dieser Situation? Paulus hat einmal gesagt, der Wille Gottes ist das Vollkommene und Gute. Also das Gute, mit dem wir das Böse überwinden, das ist der Wille Gottes. Der kann aber je nach Situation sehr unterschiedlich sein. Kann also sein, dass Gott dir, nachdem du ihn gesucht hast im Gebet und alles vor ihm ausgebreitet hast, dass er dir rät für die konkrete Situation, und sagt, hier musst du eine klare Grenze ziehen. Ja? Die Person würde immer weitermachen, da darfst du nicht nachgeben, du musst freundlich, aber bestimmt sagen, hier geht es nicht weiter. Es kann sein, dass Gott dir das so sagt. Kann sein, dass Gott dir sagt, such das Gespräch. Es ist ein Missverständnis. Ne? Du denkst, er tut dir Böses, er tut dir gar nichts Böses, beziehungsweise er will es nicht. Es hat andere Hintergründe. Such das Gespräch. Und es kann sein, dass Gott dir sagt, zieh dich zurück. Momentan kann man da nichts machen. Du musst einfach das auslaufen lassen. Der muss sich auskochen oder die muss sich auskochen. Und dann kann man vielleicht nochmal drüber reden. Erstmal musst du die Füße stillhalten. Drei Varianten, es gibt tausende mehr. All das kann gut sein. All das kann der Wille Gottes sein. Es hängt eben von der Situation ab. Aber eines gilt immer. Das ist der wichtige Grundsatz, der immer gilt. Nämlich, schlage nicht einfach blindlings zurück. Nicht diese natürlich menschliche Reaktion, die einfach sagt, ich bin verletzt worden und ich schlag zurück. Folge nicht deinem Racheimpuls. Lass dich nicht auf dieses perfide Spiel ein, wo es immer hin und her geht. Das ist ein Teufelskreis. Das ist eine Falle des Teufels. Wir wollen nun gemeinsam Abendmahl miteinander feiern. Das Abendmahl lenkt ja unseren Blick zum Kreuz. Zum Kreuz, dort wo Jesus das Böse durch das Gute überwunden hat. Seine Liebe hat am Kreuz dem Teufel die Macht genommen. Die Macht, uns zu verurteilen, die Macht, uns anzuklagen. Und hier am Kreuz eröffnet sich dann auch für uns die Möglichkeit, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Hier können wir die Kraft für unseren Auftrag finden. Für den Auftrag, den Paulus so zusammenfasst, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Beim Abendmahl stärken wir uns für diesen Auftrag. Wir holen uns die geistliche Kraft, um den vielen Herausforderungen in unserem Leben zu begegnen. Amen. Wir wollen uns einstimmen auf das Abendmahl mit dem Lied Jesus, höchster Name. Jesus spricht zu seinen Jüngern, mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit, Jesus ist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Er ist der Herr meines Lebens. Ein solches Bekenntnis sollte man nicht leichtfertig geben, sondern nur wer das von Herzen auch bejaht, sollte am Abendmahl teilnehmen. Wer Jesus nicht als seinen Herrn und Erlöser ansieht, der reiche das Brot und den Kelch einfach weiter, ohne davon zu nehmen. Die Bibel mahnt uns diesbezüglich. Sie schreibt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir hören auf die Einsetzungsworte des Apostel Paulus und erheben uns dazu. Denn ich, Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, du hast am Kreuz das Böse überwunden. Du hast durch deinen Tod gezeigt, dass die Macht der Liebe und die Macht des Guten stärker ist als die Macht der Anklage, des Bösen. Und wir danken dir für diesen Sieg. Wir feiern diesen Sieg jetzt im Abendmahl. Wir bitten dich für die Kraft, die wir brauchen, um das umzusetzen in unserem Leben, dass wir auch das Gute tun und so das Böse überwinden. Herr Jesus, bitte stärke uns dazu. Mach uns innerlich reich, damit wir diesen Auftrag ausführen können. Amen. Die Abendmahlshelfer bitte ich nach vorne, dass ihr das Brot verteilt. Zu den Einsetzungsworten für den Kelch stehen wir auf. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns immer wieder neu mit dem verbinden dürfen, was du für uns getan hast. Es ist Kraftquelle für unser Leben. Wir haben dazu einmal grundsätzlich Ja gesagt und wir wollen es immer wieder erneuern, damit diese Kraft des Kreuzes in unserem Leben wirksam wird, dass wir die Liebe, die du dort offenbart hast, dass diese Liebe auch in unserem Leben wirksam wird. Herr Jesus, wir loben und preisen dich dafür, dass du alles dahingegeben hast, damit wir leben dürfen. Bitte hilf uns nun ganz für dich zu leben. Amen. Wir wollen nun eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Wir können laut oder leise beten, wie es euch beliebt. Und die Gebetsgemeinschaft schließe ich dann mit dem Segen ab. Lasst uns gemeinsam beten. Ich möchte euch segnen zum Abschluss und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Wir hören jetzt noch auf zwei Lieder, wenn ich richtig bin, ja. Und zwar einmal Gott wurde arm für uns und dann hören wir auf ein Vortragslied. Und danach wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Ich möchte noch einmal hinweisen auf den Gebetsdienst. Heute steht Luca zur Verfügung, genau, steht hier vorne. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, dann sprecht ihn gerne an. Aber jetzt erstmal zwei Lieder zum Ausklang des Gottesdienstes.